Ja, vielen Dank für den Text, dass du den vorgelesen hast. Von mir auch nochmal schönen guten Abend an alle, besonders an alle die, die jetzt Prüfung schreiben müssen. Ich weiß nicht, wie viele Studenten unter euch sind und die Prüfungszeit fängt ja wieder an. Und als ich noch Student war, musste ich immer viel lernen und ich bin genauso wahrscheinlich wie ihr, die ihr heute hier seid, dem Irrglauben aufgesessen, ich lerne heute Abend noch. Ne? Das schaffe ich noch, ja, und dann hat man es doch nicht mehr gemacht. Von daher brauchen vielleicht manche von euch ein Wunder für ihre Prüfung. Und Wunder, das ist genau unser Thema heute, Amazed by Faith, also beeindruckt oder erstaunt vom Glauben. Jesus ist erstaunt vom Glauben dieses Hauptmanns und es gibt im Deutschen leider nicht so ein schönes Wort, dass das so brutal oder so kraftvoll rüberbringt wie das englische amazing. Ja, ich habe mal eine Zeit lang mit Amerikanern zusammengearbeitet und immer wenn die was toll fanden, dann sagen die amazing, it's so amazing, buddy. Ne? Und dann sind die immer völlig durchgedreht. Und irgendwann, also als Deutscher ist das natürlich so ein bisschen befremdlich, wenn so Amerikaner immer so, oh, it's amazing, hey, buddy, that's cool, so ein bisschen durchdrehen. Aber es ist ein Wort, was total stark ist. Es trifft total gut auf unseren Text zu. Und wir haben uns ja, oder die letzten vier Impulse, die wir hatten, haben wir uns ja mit der Bergpredigt beschäftigt. Jesus treibt es auf die Spitze, war da das Thema, und die Bergpredigt ist jetzt zu Ende. Und deswegen fängt unser Text auch genauso an. Jesus hat zu den Leuten geredet, ja, und ist damit jetzt fertig, ja, hat viele, viele Sachen gesagt zu denen und macht sich auf den Weg nach Kapernaum oder Kapernaum, wie das ganz unterschiedlich geschrieben. Jesus kommt dort in eine Situation oder wird dort in eine Situation gebracht, die ich ganz, ganz spannend finde, die ich total interessant finde, weil sie meiner Lebenswelt und wahrscheinlich auch eurer Lebenswelt ganz, ganz nahe kommt. Ja? Weil unser Alltag eben genauso ist wie die des Hauptmanns. Und warum das so ist, das erzähle ich euch gleich und warum mich das so beeindruckt. Zunächst einmal geht Jesus aber in diese Stadt. Diese Stadt ist auch keine unbekannte Stadt für Jesus und die Leute in dieser Stadt, die kennen Jesus auch. Er war da schon mal, er hat dort gewirkt, er hat dort gewohnt. Ja. Wohnst du noch oder wirkst du schon, könnte man an dieser Stelle sagen. Er ist dort bekannt wie ein bunter Hund, hat dort schon viele Wunder getan und geht eben dorthin zurück. Und in dieser gleichen Stadt wohnt ein Hauptmann, ein Centurio. Kleiner Exkurs in römische Militärgeschichte. Ein Centurio ist ein Mann, der etwa 100 Soldaten unter sich hat. Ja, also das sind schon ein paar Leute, die er da rumbefehligt. Und noch interessanter ist, dass das kein römischer Adliger ist oder kein Senator, ja, wie das sonst so bei den Legionskommandanten so der Fall ist, sondern die Zenturionen, ja, die rekrutieren sich meistens aus der einfachen Bürgerschicht. Ja, die sind aufgestiegen, die haben mal ganz normal als Legionär angefangen und haben sich dann so hochgearbeitet und sind dann Hauptmann. Das ist jetzt auch keine besonders erhobene Stellung oder so. Es ist jetzt nicht wenig, aber es ist auch nicht übermäßig viel. Ja, und dieser Mann, der hat etwa so 80 bis 100 Soldaten unter sich, ne, den einen oder anderen Sklaven, und der wohnt in dieser Stadt. Ja, die Römer haben Israel besetzt und es ist klar, irgendwie müssen die Soldaten ja auch irgendwo wohnen und meistens in den Städten und da wohnt er. Und der Mann ist relativ reich an Einfluss und an Geld, ja, er kennt viele Leute und er hat es auch so weit gebracht immerhin, dass er den Bewohnern dieser Stadt so eine Synagoge sponsoren konnte. Ne? Zack. Und dann hat er die gebaut für die. Also der hatte schon ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Genauso interessant ist, dass er einen Diener hat, ja, einen Sklaven. Und wer sich so ein bisschen in römischer Geschichte auskennt oder so ein bisschen eine Vorstellung hat, was ein Sklave ist, das ist nicht irgendwie so ein Angestellter von dem Centurio oder sowas, ne? Oder das ist auch kein Soldat, sondern das ist einer, ja, der wurde in Rom, so ein Sklave als Sache betrachtet. Das ist also ein Mensch, dem man keine menschlichen Eigenschaften zugedacht hat. Ja? So mit dem konnte man machen, was man wollte. Ja? Und normalerweise ist es auch so, wenn so eine Sache kaputt geht, dann schmeißt man sie weg und kauft eine neue. Ja? Es wäre das Kleinste gewesen für den Hauptmann, sich einen neuen Sklaven auf dem Sklavenmarkt zu kaufen. Hat er nicht gemacht. Ja? Er ist ein anderer Typ Mensch. Ihm ist der Sklave wichtig. Er kümmert sich um ihn. Er hat Mitleid mit ihm. Ne? Und wenn wir uns diesen Hauptmann also so anschauen, der dort in dieser Stadt lebt, der dort wohnt, ja? Der die Synagoge gebaut hat, der so einen Sklaven hat, um den er sich sorgt, dann ist das eine ganz interessante Persönlichkeit, dass er dann zu Jesus kommt. Wir können uns auch vorstellen, dass er nicht erst als Jesus kommt, anfängt sich Gedanken zu machen, oh je, mein Sklave ist krank, was kann ich nur tun? Sondern er wird wahrscheinlich schon viel vorher angefangen haben zu überlegen, hey, der ist krank, was kann ich tun? Er hat vielleicht Ärzte angerufen, ja, oder befragt, die gekommen sind, hat die bezahlt. Früher ging alles immer nur auf Vorkasse, nichts mit PayPal, nichts mit Krankenkasse, musste man immer alles im Vorhinein bezahlen. Er hat vielleicht die Militärärzte aus der römischen Legion befragt, die ihm nicht helfen konnte. Er hat alles Mögliche wahrscheinlich getan, was in seiner Macht stand als Befehlshaber, und das hat alles nichts geholfen. Es hat alles nichts gebracht. Und der Mann ist immer noch krank und das Fieber steigt, die Hoffnung sinkt. Und in dieser Situation kommt Jesus. Und die Situation ist deswegen so spannend und so gut und finde ich so beeindruckend, weil es meiner Lebenswelt so nahe kommt. Ja, wisst ihr, der Hauptmann, das ist ein Römer, der hatte mit den Juden nicht so viel zu tun. Und Jesus war ein Jude. Ja? Die Juden mochten die Römer nicht, weil die ihr Land besetzt hatten. Der Hauptmann, der hat es zwar relativ weit gebracht und war auch angesehen, und trotzdem hatte er niemals einen Juden zu Besuch bei sich zu Hause gehabt. Das hat nichts mit dem Hauptmann an sich zu tun, sondern mit dem Verständnis der Juden von Reinheit und Unreinheit. Ja? Wenn du als Jude zu einem Nicht-Juden gegangen bist, zu einem Heiden, und dort in das Haus eingekehrt bist, dann hast du dich unrein gemacht. Ne? Und das war kompliziert und war schwierig und das wollte keiner. Deswegen hatte dieser Hauptmann nie jüdischen Besuch. Ja? Und das ist halt total spannend, weil ich davon überzeugt bin und weil unser Text das auch wiedergibt, dass der Hauptmann, dem wir hier begegnen, dem Centurio, wahrscheinlich niemals mit Jesus Kontakt hatte. Hat ihn wahrscheinlich vielleicht mal, wenn überhaupt, irgendwo von ihm gehört, von anderen, aber er hat ihn nicht gesehen, er hat ihn nicht mit ihm gesprochen, er ist nicht mit ihnen zum Berg gegangen, um auf seine Reden zu hören, hat er alles nicht gemacht. Ja? Und das ist so wie bei uns. Wir haben ja auch nicht die Möglichkeit, Jesus heute hier reden zu haben. Also wenn Jesus heute hier wäre, würde er reden und nicht ich. Das wäre auch viel effektiver, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja? Und wir könnten ihm zuhören. Aber das ist nicht so. Jesus ist ja nicht mehr als Person auf dieser Erde. Und deswegen ist mir der Hauptmann so sympathisch, ja, weil er diesen Person auch nicht kannte. Nur vom Hörensagen. Ja? Und vielleicht kennt ihr Jesus nur vom Hörensagen. Wir haben zum Glück das Wort Gottes, die Bibel, aus der wir von Jesus erfahren können. Aber da erfahren wir auch nicht so immer alle Details, wie wir uns das wünschen würden. Ja? Das ist auch immer dann doch was anderes, wenn man jemanden sieht, wenn man jemanden anfassen kann, wenn man zu ihm hingehen kann und ihm sagen kann, hey, du, ich habe da das und das Problem, sag mir da was zu, und mal eine Rückfrage halten kann. Das ist schon was anderes. Und das ist eben die Situation, in der sich Jesus und der Hauptmann befinden. Also zwei Personen, die sich nicht kennen. Und es ist jedenfalls so, dass dieser Diener ganz doll krank ist. Er hat nicht nur eine leichte Erkältung, nicht nur eine Grippe, so zwei Aspirin, einmal wieder fit und schon bist du wieder auf dem Damm, sondern der ist todkrank. Ja? Also er liegt im Sterben. Er hat heftiges Fieber vielleicht. Und dann hört der Hauptmann, dass Jesus wieder in der Stadt ist. Jesus war ja vorher da, kam dann wieder. Und er hört, dass Jesus da ist. Und er weiß natürlich, dass er nicht einfach so zu Jesus gehen kann. Erstens muss er vielleicht fürchten, wenn er alleine zu Jesus geht, dass er umgebracht wird, weil es bestimmt irgendwelche Juden gibt, die ihm ans Leder wollen als Besatzungsmacht. Er kann aber auch nicht einfach 50 Mann sich schnappen und dort wie so ein Megasoldat auftreten und die ganzen Soldaten ausschwärmen lassen und dann mit Jesus reden. Das kommt auch nicht so gut. Und er überlegt, was er machen kann. Und er bittet die Ältesten der Juden, zu Jesus zu gehen. Das ist total interessant. Jemand, der sonst gewohnt ist, Befehle zu geben, bittet jemand anderen, für ihn zu bitten. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, solche Situationen, wenn man eigentlich etwas selber machen könnte und andere darum bittet, das zu tun. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war mal in Südafrika, habe dort eine Gemeinde besucht, einen Pastor besucht, und der hat mich dann so ein bisschen mitgenommen und wir wurden angehalten von der Polizei. Ist immer ein schlechtes Zeichen in Südafrika, immer ein schlechtes Zeichen. Ja, Südafrika, ein schweinegefährliches Land. Ich habe mal irgendwo gelesen, das gefährlichste Land, in dem kein Krieg herrscht. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man von einem Polizisten angehalten wird. Zumal, wenn zwei Weiße in einem relativ modernen Geländewagen sind, von einem schwarzen Polizisten angehalten werden. Nicht günstig. Also, wir sind dort in die Verkehrskontrolle und hin und her und pipapo. Und er hat uns gefragt, wo wir hinwollen. Ja, wir wollten zur Kirche und wir sind sie, ich bin Pastor so und so. Aha, alles klar. Und wer ist das? Ja, das ist hier Besuch aus Deutschland. Erstmal Ausweis, ganz wichtig. Ne? Ausweis dabei haben und durchsucht und dann Wagen auf und alles gemacht und getan. Und am Ende das war auch alles soweit in Ordnung. Am Ende sagte der, Polizist sagte dann zu dem Pastor, du Pastor, sagt er, kannst du für mich beten? So, und dann sagt der Pastor, ja klar kann ich für dich beten, aber du kannst auch selber zu Gott reden, sagte der Pastor. Du hast selber die Möglichkeit, mit Jesus zu reden und zu beten. Und dann hat der Schwarze gesagt, nein, nein, Pastor, bete du mal für mich. Gott hört mehr auf weiße Menschen als auf Schwarze. Ja. Und vielleicht hat der Hauptmann das auch so gedacht. Vielleicht hat er gedacht, naja, wenn ich da jetzt ankomme mit 50 Soldaten oder mit 10 oder 20, dann wirkt das vielleicht komisch und Jesus hat keine Lust, mir zu helfen. Ich möchte die Ältesten schicken. Ja. Vielleicht, die haben scheinbar einen besseren Draht. Und es ist vielleicht auch in deinem Leben so, dass du manchmal den Eindruck hast, jemand anderes hat einen besseren Draht zu Gott und soll für dich beten. Aber wir werden heute noch sehen und ich werde dir Mut machen, dass das nicht der Fall ist. Dass alle den gleichen Draht zu Gott haben. Alle können mit Gott reden. Der Hauptmann hätte auch hingehen können. Der schwarze Polizist hätte auch zu Gott beten können. Jeder von uns kann das machen. Jesus ist nämlich ein Beziehungsmensch und möchte Beziehung haben. Und Beziehung entsteht durch Kommunikation, durch Reden miteinander. Ja? Also wenn du verheiratet wirst oder mal heiraten möchtest, oder heute heißt es Valentinstag und hast eine Chance, da in diese Richtung was zu unternehmen, ja, dann wirst du merken, das ist einfach nicht so mit einer Rose getan oder so, ja, sondern so eine Beziehung, das heißt arbeiten, das heißt vor allem miteinander reden. Wenn das nicht so gut klappt, merkst du das schon, das ist dann gibt es immer Stress. Ja? Wenn du das gut kannst, dann ist es gut. Und Jesus ist auch so ein Typ. Jesus möchte, dass wir mit ihm reden. Ja? Und deswegen ist es gut, wenn wir mit ihm reden. Der Hauptmann bittet jedenfalls, obwohl er eigentlich gewohnt ist, Gefehle zu geben. Der Hauptmann ist machtlos in einer Situation, wo er gewohnt ist, Macht zu haben. Und deswegen schickt er dahin. Und es gibt vielleicht auch in unserem Leben manchmal so Situationen, da denken wir, wir haben alles im Griff. Ja? Also in meinem Leben ist das so, wenn ich meine Woche angucke oder meinen Alltag angucke, dann ist der relativ durchstrukturiert. Also das kommt daher, wenn du verheiratet bist, wirst du mir zustimmen, dass deine Frau alles für dich plant und sagt, wo du zu gehen und zu sein hast. Und dann hast du noch ein Kind, das sagt dir auch, was du zu tun hast. Und dann kommt noch dein Chef, der sagt, du musst 50 Stunden in der Woche sowieso da sein. Also du hast gar nicht so viel Auswahl. Aber mein Leben ist megamäßig durchstrukturiert, geht auch gar nicht anders. Hey, und es ist einfach so, für alles finde ich eine Lösung irgendwie. Ne? Letzte Woche bin ich umgezogen, ja, vom Dorf aufs Land, also ich wohne am Arsch der Welt, wo es kein Internet gibt, wohlgemerkt, was manchmal schwierig ist. Und es ist so, wir haben uns vorher voll den Kopf gemacht, wir haben alles organisiert. Ja, meine Frau, ich habe bei eBay 70 Kisten bestellt, Kartons, ne, damit man das alles einpacken kann. Meine Frau hat alles schön brav vorher eingepackt, wir haben alles organisiert, ich habe mir einen Plan gemacht, was muss ich aufbauen, was muss ich noch bauen. Ich musste eine Wand bauen, weil eine Wand fehlte für ein Zimmer. Und da habe ich Leute organisiert, die mir geholfen haben, ganz stark. Ne? Und dann komme ich dorthin und wir fangen an zu bauen und es läuft und du denkst, du hast alles unter Kontrolle. Und dann war unser Plan eigentlich, ja, da war eine Küche drin, wir wollten die Küche nur so ein bisschen umstellen, damit wir so unser Zeug da reinkriegen. Ey, dann baue ich die Küche auseinander und die bröckelt hier unter den Fingern weg. Ja? Da ist alles durchgegammelt an dieser Küche. Furchtbar, ja. Und du kommst in Panik, weil es ist nicht nur die Küche, sondern es fallen die Tapeten auf einmal von der Decke. Hast du gar nicht vorgehabt zu streichen, ja. Und du merkst, dir entgleitet einfach alles in dieser Situation. Das hört vielleicht nicht schlimm an, aber wenn du quasi schon deine alte Wohnung gekündigt hast und eine neue rein musst, dann versetzt sich das in Stress, wenn du Frau und Kind hast. Und es ist immer so, dass wir trotzdem irgendeine Lösung finden. Ja? Das ist immer so, wenn dein Computer kaputt ist, wenn du es nicht selber kannst, dann kennst du einen, der das kann. Wenn dein Auto kaputt ist, dann gibt es eine Werkstatt oder wenn du keine Werkstatt hast, dann gibt es irgendeine andere Möglichkeit. Und es ist total normal, dass wir Menschen versuchen, immer alles zu managen. Wir nehmen immer alles irgendwie und versuchen, das so zu regeln. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, da können wir nicht mehr alles regeln. Da können wir nicht mehr alles managen. Dann können wir keinen kennen, der das irgendwie regelt. Und in solcher Situation ist der Hauptmann, ja, er ist absolut machtlos, er ist hilflos, er weiß nicht, was er machen soll. Seine ganze militärische Stärke nützt ihm gar nichts. Er ist völlig hilflos. In seiner Not muss er seinen Stolz überwinden und bittet Jesus. Wo wir keine Kontrolle mehr haben, da fangen wir an, in Not zu geraten. Und das ist ganz interessant, dass die Bibel davon spricht, dass Stolz das größte Hindernis auf dem Weg zu Gott ist. Stolz hindert uns, zu Gott zu kommen. In Jakobus 4 steht, den Hochmütigen widersteht Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. Der Hauptmann hätte mit all seiner Macht, mit all seinen Soldaten einfach Jesus einfangen können und sagen können, zack, komm mit. Jesus hätte sich als Mensch nicht wehren können. Er macht das nicht. Warum? Weil er will, dass Jesus ihm hilft. Hey, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Stolz in unserem Leben eine Rolle spielt, weil wir eben glauben, dass wir alles managen können, weil wir glauben, wir haben alles unter Kontrolle. Und Gott uns manchmal in Situationen bringt, da merken wir, da haben wir nichts mehr unter Kontrolle. Und das ist eine Situation, die uns Angst macht, die uns Not macht, wo wir echt merken, wow, unser Leben, unsere Fähigkeiten und alles, was wir haben, das stößt an Grenzen, ja. Gerade wenn es um Gesundheit geht, da merken wir das am ehesten, aber auch in vielen anderen Dingen, ja, in unseren Prüfungen vielleicht manchmal oder in unseren Beziehungen, ja, wenn du nicht mehr so gut mit deinem Partner bist, weil Valentinstag ist oder deine Eltern sich scheiden lassen wollen oder viele andere Dinge, wenn dein Job auf einmal weg ist und in Gefahr ist, kannst du ja keinen neuen Job kaufen, das geht ja nicht. Und es gibt Situationen, das ist so. Und dann kannst du auf zwei Arten reagieren. Du kannst es falsch machen und sagen, ich kenne da jemanden und ich regel das schon irgendwie. Ich kriege das schon gebacken. Ja? Dann bist du auch in der Verantwortung, das hinzukriegen. Oder du kannst es machen wie der Hauptmann und sagen, okay, es gibt hier eine Situation, damit komme ich nicht klar. Und ich brauche Hilfe von außen. Ich brauche Hilfe von extern. Ich brauche jemanden, der mehr kann als ich. Der Hauptmann demütigt sich und bittet das Volk, was er besetzt, die Nation, die er besetzt, daraus bittet er Leute, etwas für ihn zu tun. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Und Gott möchte deinen Hochmut nehmen, er möchte deinen Hochmut weich machen. Warum? Damit er dir helfen kann, damit er dir Gnade erweisen kann. Gnade ist etwas Unverdientes, etwas, was du nicht erarbeiten kannst. Gott macht das Herz der Hochmütigen hart. Gott widersteht den Hochmütigen. Die, die sich nicht helfen lassen wollen, den will Gott auch nicht helfen, den wird Gott auch nicht helfen. Aber den Demütigen, den macht er das Herz weich. Gott will dein Herz erweichen, um dich zu erreichen, um dir Gnade zu ergeben, um dir das zu geben, was du brauchst, was du dir vielleicht sogar wünschst. So wie der Hauptmann sich gewünscht hat, dass sein Diener, sein Sklave wieder gesund wird. Und in der Geschichte oder in der Begebenheit, die wir hier lesen, da ist es so, da kommen jetzt die Ältesten zu Jesus. Ja? Die haben sich dazu breitschlagen lassen, könnte man sagen. Die kommen zu Jesus und sagen, hey Jesus, der und der Hauptmann, das und das ist das Problem, hilf dem mal. Warum? Weil dieser würdig ist. Er ist es wert, ihm zu helfen. Dann erzählen sie ihm, warum. Ja, er liebt unsere Nation und er hat eine Synagoge gesponsert. Hey, cool. Ja, ist eine tolle Sache, wenn wir in der Lage sind, mit unseren Mitteln, mit unseren Möglichkeiten, anderen Leuten zu helfen. Ja, und die Ältesten sagen dann zu Jesus, okay, Jesus, wenn einer deine Hilfe verdient hat, ja, wenn überhaupt einer wert ist, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen, ja, dann dieser Hauptmann. Ja, warum? Weil der etwas getan hat, was wir gut finden. Ja, und das ist natürlich eine interessante Sache, weil die Ältesten, die zu Jesus kommen, die sagen, er ist würdig, dass du ihm hilfst. Interessanterweise in unserem Text etwas später, als Jesus sich auf den Weg gemacht hat, weil der Buschfunk ja meistens schneller ist als alles andere, schickt er ihm Leute entgegen und sagt, bitte komm nicht zu mir, denn ich bin nicht würdig. Ja, wer hat denn jetzt recht? Ist der Hauptmann jetzt würdig, dass Jesus ihm hilft? Oder ist der Hauptmann nicht würdig, dass Jesus ihm hilft? Und du kannst ja mal kurz überlegen, was du sagen würdest, so aus deiner christlich-humanistischen 2016er Sicht, ist der Hauptmann würdig, dass Jesus ihm hilft, oder ist er nicht würdig, dass Jesus ihm hilft? Ja? Und warum? Also ich finde, das ist eine gute Sache, dass Jesus ihm hilft. Ja, die Synagoge ist ein tolles Ding, ich hätte ihm auch geholfen. Aber es ist die Frage, ob das Würdigkeit ausmacht. Ja? Bist du also würdig oder bist du unwürdig? Wie ist das mit uns? Wie ist das mit dir? Was bedeutet eigentlich Würde? Was bedeutet Würdigkeit? Ja, Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Woher kommt die Würde? Was ist Würde eigentlich? Ja, ich habe mal Activity gespielt und haben wir so ein selbstgebautes gemacht und sollte dann pantomimisch die Würde des Menschen darstellen. Ja, da habe ich überlegt, frage, ob ich das pantomimisch darstellen kann. Er hat gesagt, nee, kannst du auch zeichnen. Ja, super. Zeichne mal die Würde des Menschen. was ist Würde eigentlich? Was ist Würdigkeit? Was ist Würdigkeit damit gemeint? Ein bisschen weiter in unserem Text, in Lukas 10, Vers 7, da heißt es, der Arbeiter ist seines Lohnes wert oder würdig. Ja? Das heißt, wenn du eine Leistung erbringst, kannst du eine Gegenleistung, einen Lohn erwarten. Ja? Das ist so wie so ein Ist-Gleichzeichen. Ja? Du machst etwas oder du bist etwas und dafür kannst du etwas erwarten. So. Wenn man diesen Vers aus Lukas 10 alleine stehen lassen würde, würde das bedeuten, dass das Arbeit der Maßstab der Würdigkeit ist. Das heißt, alle, die gut und die viel arbeiten, ja, die sind besonders würdig und alle, die gar nicht arbeiten oder Studenten sind oder, jetzt habe ich mein eigenes Tor geschossen, oder alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, so wie ich, ne, die arbeiten ja alle nicht richtig, ne, deswegen sind die auch nichts wert. Würdigkeit bedeutet sogenannte Wertgleichheit. Ja, aber das ist ja unfair, oder? Also es gibt ja auch Menschen, die können nichts dafür. Die können einfach nicht in diesem Fall arbeiten zum Beispiel. Und das Problem mit Würdigkeit, also die Schwierigkeit, das zu definieren ist, nämlich der Ausgangspunkt. Das heißt, wer entscheidet oder woher kommt Würde? Wer gibt die Würdigkeit? Ja, wir wissen alle, da denke ich, da bin ich mit euch sehr d'accord, wenn ihr sagen, ja, also das mit dem Arbeiten, das kann nicht der Maßstab sein der Würdigkeit. Gut, dann sagen wir Gutes tun. Ist Gutes tun, so wie der Hauptmann das getan hat, ja, der liebt die Nation und hat ein Haus gebaut, also eine Synagoge gebaut, ja, ist das der Maßstab von Gutes tun? Ist auch schwierig, wenn du mit dem Gutes tun. Ja, da fallen ja auch manche vielleicht raus, weil sie es nicht können, ja, manche, weil sie es nicht wollen. Was vielleicht auch okay ist, aber woher kommt Würde und Würdigkeit? Bist du würdig, zu Gott zu kommen? Bist du würdig für die Hilfe Gottes? Ja. Bist du würdig, wenn du dich an die Gesetze Gottes hältst, an die Gebote, ja? Wenn du gut lebst, wenn du christlich lebst, bist du dann würdig, dass Gott dir hilft, dass Gott zu dir kommt, dass du mit Gott reden darfst? In der Bibel steht, dass die Würde an nichts festzumachen ist, denn es gibt nur eine Möglichkeit, Würde zu erlangen, nämlich die, sich von Gott schenken zu lassen. Gott verleiht dir deine Würde. Jedem Menschen verleiht Gott Würde. Und deswegen ist diese Würde auch unantastbar. Deswegen kann dir auch diese Würde, die du als Mensch hast, niemand wegnehmen. Ja, wenn ich dir als Mensch Würde verleihen würde, weil ich sage, du gefällst mir oder du bist gut oder ich finde gut, was du machst, dann kann ich sie auch wieder wegnehmen, wenn du was falsch machst zum Beispiel. Ja? Hey, aber wenn Gott Würde verleiht, kann ich dir diese Würde nicht wegnehmen. Ich kann nicht sagen, also hier, Johannes, das mit dem, also nee, das geht ja gar nicht. Du kannst nicht, darfst nicht mehr mit Gott reden, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu groß, du bist zu klein, du bist zu klug, du bist zu reich von mir aus, zu arm. Ja, du darfst nicht mehr mit Gott reden, das kann ich nicht machen, weil ich dir die Würde nicht verleihe. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass du würdig bist, sondern nur Gott allein ist. Verleihe dir diese Würdigkeit. Gott macht dich würdig. Gott verleiht dir diese Würdigkeit. Und diese Würde, die drückt sich in der Bibel auf ganz unglaubliche Art und Weise aus. Diese Würdigkeit sagt Gott nämlich, ich mache dich würdig auf besondere Art und Weise. Ja, indem Gott dich zu seinem Kind macht. Gott sagt, hey, ich möchte, dass du mein Kind bist. Ich möchte Beziehung zu dir haben. Ich gebe alles für dich. Du mit deinem Leben bist kein Produkt des Zufalls. Ja? Du bist nicht aus zufälligen Begebenheiten und dass das eine zum anderen geführt hat und was uns die Evolutionstheoretiker alle lehren wollen, ja, dass alles nur Zufall ist. Hey, das ist kein Zufall. Dass du heute da bist, dass es dich gibt, das ist kein Zufall. Du bist gewollt. Ja? Gott hat dir eine Würdigkeit gegeben. Wenn es Gott nicht gäbe, dann wäre der Mensch nichts wert. Woher soll die Würde kommen? Wenn nicht von Gott. Und wenn sie kommt, kann ich sie dir auch wieder wegnehmen. Gott wollte dich und Gott will dich immer und immer mehr haben. Ja? Er hat sich selber für dich hingegeben. Und es ist total egal, was du von dir oder was ich von dir oder du von mir hältst. Es spielt überhaupt keine Rolle für Gott. Ja? Für Gott bist du, so wie du da bist, genial, einzigartig und wunderbar. Egal, ob du dir selber etwas zutraust oder ob du gar nichts kannst, was du von dir sagst, weil Gott doch etwas in dich hineingelegt hat. Egal, ob du reich bist oder arm, egal, ob du schlau bist oder dumm, egal, ob du arbeitest oder dein Studium abgebrochen hast oder keinen Job findest oder krank bist oder gesund, es ist völlig Wurst. Für Gott bist du unglaublich wertvoll. Ich habe vorhin gesagt, Würdigkeit beruht auf Wertgleichheit. Und ich möchte ein Beispiel dafür gebrauchen. Stell dir vor, ich biete dir mein Auto an. Ich fahre hier vorne so ein Renault Clio, so eine völlig alte Möhre. Die hat mich schon 5-mal im Stich gelassen und Johannes kann da ein Lied von singen. Er war da schon mal mit. Und er hat auch ein Auto, was ihn immer im Stich lässt. Aber es fährt, es ist ein sparsamer Diesel und hat noch TÜV und hat neue Reifen. Ich verkaufe ihn dir für 1.000 Euro. Ja, und du guckst, ich kann dir das nachher zeigen, könnt ihr gerne mitkommen, könnt euch angucken, wenn ihr wollt. 1.000 Euro ist auf jeden Fall zu teuer. aber du überlegst dir das und guckst das an und sagst, ja, so nach reiflicher Überlegung, ne, schläfst noch eine Nacht drüber, finde ich gut, kaufe ich. Dann bezahlst du die 1.000 Euro und die Karre gehört dir. Ja? Ist ein gutes Auto, französische Marke, da kann man nicht nur meckern drüber, alles okay. Ja? 1.000 Euro, Preis bezahlt, alles gut. Ja? Und jetzt stell dir das mal ganz aus Gottes Perspektive vor. Gott hat nach reiflicher Überlegung festgestellt und gesagt, okay, er will dich haben. Und weißt du, was er bezahlt hat dafür? Nicht 1.000 Euro. Er hat seinen einzigen Sohn dafür bezahlt. Den Preis, den Gott dafür bezahlt hat, ist sein einziger Sohn, den er ans Kreuz nageln lassen hat. Hey, und du, die Frage ist, ob du würdig bist, stellt sich gar nicht mehr. Freilich bist du würdig, weil Gott seinen eigenen Sohn als Preis für dich bezahlt hat. Den Wert, den kann kein Mensch dir erbringen. Egal wie viel du arbeitest, egal wie gut du in deinem Job bist. Gott wird immer mehr für dich bezahlt haben, als du jemals dir vorstellen kannst. Die Würdigkeit hat Gott dir gegeben. Der Hauptmann glaubt zwar, er sei nicht würdig, aber Jesus kommt trotzdem zu ihm. Erst als die Freunde die Begründung sagen, warum er nicht kommen soll, bleibt er stehen und wird stutzig. Der Hauptmann geht davon aus, dass Jesus nicht zu ihm kommen soll, weil er Angst hat, Jesus würde sich unrein machen und es würde große Probleme verursachen. Deswegen sagt er, ein Wort von dir reicht. Sprich nur ein Wort, sagt der Hauptmann. Also sag nur ein Wort, sprich nur ein Wort. Hey, und schon wird es geschehen. Wisst ihr, und wenn die Ältesten sagen, dass der Hauptmann diese Nation liebt, dann hat er sich wahrscheinlich auch mit deren Kultur und Geschichte und Religion beschäftigt. Und dieses sprich nur ein Wort, das erinnert mich total stark an die Schöpfungsgeschichte. Ja. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde Licht. Und Gott sprach und die Erde entstand. Und Gott sprach und alles lebte. Und es war sehr, sehr gut. Wenn Gott spricht, ist das nicht nur Kommunikation, ist das nicht nur Reden. Ja? Wir können kommunizieren, du und ich kann mit Gott kommunizieren, aber wenn Gott spricht, dann ist da mehr als Kommunikation. Dann werden dort Fakten geschaffen, dann wird dort etwas geschaffen, was wir niemals verstehen werden, was wir nicht können. Und total interessant ist, dass der Hauptmann das erkannt hat. Der Hauptmann hat erkannt, dass Jesus Gott ist. Dass wenn er spricht, Dinge passieren, Dinge geschaffen werden. In diesem Fall Gesundheit. Und deswegen ist Jesus so beeindruckt davon. Der ist so erstaunt, der ist so amazed. Ja? Das ist so amazing. Ja? Es hört sich total bescheuert an, aber es gibt kein griffigeres Wort dafür. Ja? Es ist so nachhaltig, es ist so stark, dieses Beeindruckende. Es kommt auch nirgendwo mehr in der Bibel vor. Also von keinem Glauben ist Jesus so beeindruckt wie von diesem Hauptmann. Von keinem. Nirgendwo. Und amazing ist deswegen so toll, weil das so viel beinhaltet, so viel Kraft hat, so viel beeindruckend ist. Vielleicht kennt ihr dieses alte Kirchenlied, Amazing Grace. Ja? Ich singe das jetzt nicht vor, weil das lasse ich lieber andere machen. Aber dieses Amazing Grace, wenn man das übersetzt, ne, dieses wunderbare Gnade, man kann das gar nicht gut übersetzen, aber dieses Gefühl, was das vielleicht in einem aus, dieses Erstauntsein, dieses, dieses völlig überwältigt sein vielleicht auch, ja? Dieses beeindruckt sein, dieses nachhaltig, dass das einem hängen bleibt. Das ist Jesus von diesem Glauben. Es ist interessant, es ist schon eine starke Leistung, ne? Den lebendigen Gott zu beeindrucken. Das kann nicht jeder von sich behaupten, der Hauptmann schon. Ja? Jesus ist ziemlich beeindruckt, ziemlich amazed. Aber habt ihr euch mal gefragt, warum eigentlich? Ich meine, es gibt viele Menschen in der Bibel, und die haben wir auch schon kennengelernt in unseren Abschnitten, die geglaubt haben an Gott. Also was ist an dem Glauben des Hauptmanns so Besonderes? Ja, was ist da so, was ist daran so amazing an dem Glauben? Ja? Ich glaube, das sind zwei Dinge. Zum einen ist es deswegen, weil der Hauptmann Jesus niemals gesehen hat, ja, und trotzdem glaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Ja? Das ist für uns vielleicht selbstverständlich, aber in der Bibel ist das nicht selbstverständlich. Ja? Es gibt eine Stelle von einem Jünger, der heißt Thomas, ja, und der hat mit Jesus gelebt und dann wurde Jesus gekreuzigt, ist gestorben und auferstanden. Ja, und der war aber nicht dabei, der hat es nicht gesehen. Ja? Und dann erzählen aber die anderen Jünger, die dabei waren, dem Thomas, hey, Thomas, hast du gehört, der Herr ist auferstanden. Und Thomas sagt, glaube ich nicht. Also, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Ich glaube das erst, wenn ich das sehe. Also wenn Jesus hierher kommt und ich meinen Finger in die Wunde legen kann, dann glaube ich, dass Jesus gelebt hat, dass Jesus wieder lebt. Ja, und Jesus ist ja echt ein sehr gnädiger Typ. Ja, und er kommt dann wieder und Thomas darf tatsächlich seinen Finger in die Wunde legen, ja, und sagt dann, mein Herr, du bist es. Völlige Überraschung. Ja. In Johannes 20, Vers 29 steht diese Geschichte, da sagt er dann, sagt Jesus dann, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig die, die glauben, ohne mich gesehen zu haben. Die nicht sehen und dennoch glauben. Und dann stellt sich doch die Frage, muss man doch ehrlicherweise sagen, was ist eigentlich Glaube? Ja? Also wenn Thomas jetzt, ist das so, ja, Thomas glaubt so, der Hauptmann glaubt so, was ist eigentlich Glaube? Da kommt jetzt einer meiner Lieblingsverse zu tragen aus Hebräer 11, Vers 1. Da fragt der Autor des Hebräerbriefs, was ist nun also Glaube? Und dann sagt er, der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glauben heißt also Wissen ohne zu sehen. Ja? Das möchte man auch nicht glauben. Wenn man es sehen könnte, dann bräuchte man nicht daran glauben, weil es, ja, man sieht es ja. Das ist eigentlich logisch, aber es ist so, ja klar, ja, eine Hoffnung zu haben, ja, ein Vertrauen zu haben darauf, dass man sich erhofft, dass sich das auch erfüllen wird. Das ist Glaube. Ja? Und deswegen ist der Hauptmann so cool, weil er hat Jesus nicht gesehen und er glaubt trotzdem, dass, und er hofft, ja, vielleicht ist auch mehr Hoffnung als tatsächliche Überzeugung dabei, ich weiß es nicht, aber er hofft und sagt, Herr Jesus, sprich nur ein Wort und es wird passieren. Ja? Er sieht es nicht. Jesus kommt ja nicht mal in sein Haus und es passiert. Jesus ist ja nicht mal da, ja, und es passiert trotzdem. Es erfüllt sich. Jesus existiert. Für den Hauptmann ist Jesus nicht mit Händen anfassbar oder ist nicht ergreifbar, genauso wie für uns. Und deswegen ist er für mich total sympathisch, ja, weil ich einfach merke, gut, die Bibel erzählt nicht nur Geschichten von einem Mann, ja, wo die Leute das alles sehen und das ist auch irgendwie verständlich. Wenn Jesus heute hier wäre und irgendwie Kranke heilen und Tote auferstehen lassen würde, und ja, dann würde ich auch sagen, super, Jesus, ne, klasse. Aber die Kunst ist ja tatsächlich, an das zu glauben und das dann zu erleben. Ja, das ist, und das hat der Hauptmann gemacht. Und das geht mir in meinem Alltag oft so. Und das ist oft schwer, ja, so wie Wiebke das auch gesagt hat am Anfang. Weil wir das nicht so, weil Jesus nun mal nicht morgens bei uns auf der Bettkante sitzt und sagt, auf die Schulter klopft, das wird schon. Ja. Mathe-Klausur, Daumen hoch. Es ist nicht so. Ja. Und trotzdem können wir hoffen und glauben und können dafür beten, dass es eintritt. Der zweite und der, glaube ich, noch viel wichtigere Punkt ist, warum der Glaube so besonders ist vom Hauptmann, ist, dass er an die Autorität Gottes glaubt. Ich weiß nicht, ich habe mal jemanden gefragt und habe gesagt, Mensch, Jesus und so, ja, Jesus, hat er mir gesagt, habe ich mich so unterhalten und sagt, ja, Jesus, das ist doch der Wasser zu Wein gemacht hat und alle Leute satt gemacht hat und so. Ja, sag ich, das ist Jesus auch. Was ist Jesus noch? Ja, so ein Mann aus dem alten Buch. Ja. Und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung von Jesus hast. Vielleicht denkst du auch, Herr Jesus ist ein cooler Typ, weil Jesus kann Kranke heilen, Er kann Tote auferstehen lassen, er kann Wasser zu Wein machen, das ist auch eine gute Sache. Ja, er kann Essen vermehren, das finde ich auch sehr sympathisch, muss ich sehr ehrlich zugeben. Ja, und vielleicht ist Jesus ja für dich auch so ein, ja, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Zauberer, wie so ein Wunderheiler. Ja, und ich kenne wirklich einige Leute, die sind keine Christen, ja, aber die sagen, ja, Jesus, das ist jemand, der kann sowas. Ja, der hat Macht, der hat Power, der hat Kraft. Ja, und so. Und wenn du die dann fragst, ja, und was hältst du von der Bibel und so, ja, da halte ich nicht so viel von, ja, das finde ich also schwierig und so, da muss man sich so verändern, aber Jesus, das finde ich super, ja, finde ich gut. Und dann kenne ich andere Leute, ja, die sagen, Jesus, das war ein Typ, ne, der war richtig gut drauf, der hatte richtig Ahnung, der war voll der coole Humanist, der hat was für die Menschen gesagt, der hat gesagt, wie man gut leben kann, ja, hat gesagt, wie man, ja, dass Gott alle Menschen lieb hat und, ja, Jesus, das ist schon, also was der gesagt hat, ne, das finde ich schon richtig stark und richtig schön. Wenn du den Leuten fragst, welchen Einfluss, welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben, ja, ich versuche mich daran zu halten, aber so Jesus persönlich, ja, also nee, also das finde ich ja schon sehr abgedreht, ne, mit den ganzen Sachen, die Jesus so getan haben soll, das kann ich nicht so richtig glauben. Ja. Wisst ihr, ich glaube, in der Bibel gibt es viele Menschen, die an die Macht Gottes glauben, ja, Jesus hat viele Wunder getan. Und die Leute haben das gesehen und haben gesagt, wow, der hat Kraft, der hat Macht, der hat Power. Ja? Der kann so viele coole Sachen machen. Ja? Die aber trotzdem nicht gecheckt haben, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Die nicht erkannt haben, dass es der Sohn Gottes ist, der hier zu ihnen spricht. Ja? Ich glaube, dass Macht auf der einen Seite und Autorität auf der anderen Seite zwei unterschiedliche Sachen sind, die aber beide zusammengehören. Ja, und ich glaube, dass Jesus beides in Perfektion beherrscht. Und der Hauptmann hat genau das erkannt. Ja, er hat gesagt, Jesus, du hast nicht nur die Macht, sondern du hast auch die Autorität. Du musst nicht zu mir kommen. Wenn du sprichst, dann gehorcht dir alles. Ja, und ich weiß nicht, ob euch der Unterschied klar ist zwischen Macht und Autorität. Ja, aber Macht zu haben, also Kraft zu haben, etwas zu tun, ist etwas anderes als die Autorität zu besitzen, etwas zu sagen. Und beides gehört zusammen, weil wenn du nur Autorität hast, also wenn du nur, nee, wir fangen anders an, wenn du nur Macht hast, ja, angenommen, du hast nur Macht, aber du hast keine Autorität, dann wirst du ein Tyrann werden. Warum? Ja, weil kein Schwein auf dich hören wird. Kein Mensch wird dir zuhören und irgendwas sagen. Und das führt irgendwann zu Frustration. Ja, und das führt irgendwann dazu, den anderen deinen Willen aufzwingen zu müssen. Und das wisst ihr, das ist genau das, was Al-Qaida und ISIS und all die anderen Terrororganisationen machen. Die haben keine Legitimation. Kein Mensch interessiert sich für die. Ja? Und keiner will so leben, wie die leben. Und keiner will an das glauben, was die glauben. Ja? Und deswegen, ja, sprengen sie Wolkenkratzer in die Luft, ja, und überfallen Länder und ermorden Menschen, damit sie diese Macht ausüben und anderen Menschen ihren Willen aufzwingen. Macht ohne Autorität führt zu Tyrannei, führt zu autoritativem Verhalten. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht Autorität, ja, woher auch immer, aber du hast keine Macht, sie durchzusetzen. Das ist total bescheuert, ja, weil das total, ja, das ist sinnlos. Ja, wenn du Autorität hast, aber keine Macht, ja, das ist so, das bringt dir überhaupt nichts. Ja. Bei der Bundeswehr zum Beispiel ist es so, ich war übrigens bei der Bundeswehr 3 Jahre lang und ich hatte den Dienstgrad Feldwebel am Ende und ich hatte auch Soldaten unter mir, keine 100, aber 15. Hey, und da ist es so, da hast du beides, du hast Autorität und du hast Macht. Ja? Und das ist halt ein bisschen tricky, ne? Weil wenn du so kleinen Menschen Autorität und Macht gibst, dann drehen die manchmal durch. Ja? Ich habe das versucht nicht zu machen, aber ich weiß nicht, ob mir das so gut gelungen ist. Ja, ja, aber das ist gut, weil du hast Autorität, das heißt, ich habe einen Dienstgrad, ja, und die Leute, die müssen mir zuhören, ja, weil es steht im Gesetz, ja, die müssen das machen. Wenn die das nicht machen, ja, dann habe ich Mittel und Möglichkeiten, ja, auch notfalls mit Gewalt, die dazu zu zwingen. Ja. Hey, aber wenn du nur Autorität hast, ja, dann nützt dir das gar nichts. Das beste Beispiel da zum Beispiel ist für mich immer sind die Vereinten Nationen, ja. Ich will jetzt nicht über die Vereinten Nationen hetzen. Also ich will überhaupt nicht, ich finde es nicht eigentlich. Die Vereinten Nationen sind eine gute Sache. Punkt. So, dazu erstmal. Ey, aber das ist eigentlich eine total tolle Einrichtung. Wisst ihr warum? weil dort alle Länder auf der Erde sind, die sitzen da alle drin, die haben alle da so einen Abgeordneten sitzen, ja, und die unterhalten sich über die Probleme. Und es ist eigentlich eine voll coole Idee, die dahinter steckt, zu sagen, okay, die Probleme, die wir auf der Welt haben, die hat ja meistens nicht nur ein Land, ja, also die Flüchtlingskrise zum Beispiel, das betrifft ja nicht nur ein Land, die das Problem hat, sondern ganz, ganz viele. Also setzen wir uns doch alle an einen Tisch und reden darüber und finden eine Lösung dafür. Und der Gedanke ist super, ja, und 193, glaube ich, Nationen sitzen da drinnen und die haben dort alle Autorität, ja, die haben dort alle einen Botschafter sitzen, manchmal kommen sogar die Staats- und Regierungschefs, selbst höchstpersönlich, das ist geballte Autorität, die da rumhockt, stundenlang auf ihrem Hintern. Also, aber die haben keine Macht. Die haben keine Möglichkeit, das, was sie beschließen, durchzusetzen. Wenn dann irgendeiner sagt, da mache ich nicht mit, ja, und vielleicht noch einer von den ganz, ganz Großen, die machen da nicht mit, dann ist das alles schön geredet, was sie dort machen, ja, aber es passiert nichts. Die UN hat keine eigene Armee, die haben keine Möglichkeiten, Leute zu belangen, sie sind immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut in der UN, manchmal klappt das, dass man da sich auf was einigen kann, aber in der Regel, so wie auch in den aktuellen Konflikten, die wir haben, da sagt die UN so und so sehen wir das, Syrienkrieg, sagen sie ganz klar, Assad, das ist doof, ja, der muss weg. Und die Russen sagen, nö. Und es passiert gar nichts. Das ist Autorität ohne Macht. Also völlig verbrannte Energie. Es muss beides zusammenkommen. Und wenn beides zusammenkommt, dann bewegt sich etwas. Ja? Wenn Macht und Autorität zusammenkommt, hey, dann funktioniert es. Und das hat der Hauptmann hier erkannt. Der Hauptmann hat erkannt, wer Jesus wirklich ist, nämlich Gott. Gott ist zu den Menschen gekommen. Und Jesus hat die Autorität von seinem Vater bekommen, ja, gesagt, eine Autorität, und hat die Macht, alles zu tun. Die Ältesten haben vielleicht alles Mögliche von Jesus gedacht. Vielleicht haben sie gedacht, er ist ein Arzt, weil er so viele Leute gesund gemacht hat. Vielleicht haben sie auch gedacht, er ist ein Zauberer, irgendwie so ein Jüdischer, der das gut kann. Vielleicht haben sie gedacht, er ist ein Prophet, vielleicht ein Gelehrter. Ja, also alle diese Aspekte von Macht und Autorität, die da so zusammenkommen, entweder das eine oder das andere, aber sie konnten sich nicht vorstellen. Und deswegen sagt Jesus, dass er solchen Glauben nirgendwo gesehen hat. Keiner konnte sich vorstellen, dass hier einer ist, der lebendige Gott ist. Der Hauptmann erkennt, dass hier beide Sachen zusammenkommen und dass beide zusammen etwas bewegen können. Und solch einen Glauben, solch eine Überzeugung, so etwas hat Jesus in ganz Israel nicht gefunden, nicht mal bei seinen eigenen Jüngern. Und Jesus möchte da auch nicht nur drin reden, er möchte darin auch handeln. Er macht sich auf den Weg zu dem Hauptmann, ja, aber als er dann diese Botschaft hört, die der Hauptmann ihm sagt, da lässt Gott seine ganze Autorität spielen und seine ganze Macht, und dieser Sklave, dieser Knecht, der wird gesund. Ja? Obwohl Jesus nicht anwesend ist. Jesus spricht auch keine ominösen Worte oder sagt irgendwas. Ja, wir lesen einfach nur, die kommen dann nach Hause, ja, und er ist einfach gesund. Ja? Das ist die Macht Gottes. Dinge zu tun, die wir nicht wahrnehmen, Dinge zu tun, die wir nicht sehen, Möglichkeiten zu haben, die wir uns nicht mal vorstellen können. Dieser Diener, der dort todkrank liegt, der wird geheilt. Und vielleicht ist bei dir auch etwas todkrank. Vielleicht ist deine Beziehung zu deiner Freundin, zu deinen Eltern, zu deinem Freund todkrank und stirbt gerade. Vielleicht dein Job oder deine Gesundheit. Vielleicht sind Dinge bei dir krank, weil du im Glauben, wo du einfach merkst, das haut so nicht hin, das funktioniert nicht mit Jesus. Vielleicht ist dein Selbstwertgefühl am Boden und du bist enttäuscht. Dann kann ich dir nur raten, egal wie, wende dich an Jesus. Der Hauptmann verwendet ein tolles Beispiel dafür. Ja, er sagt, wie es ist als Befehlhaber. Er sagt, wenn ich meinem Diener befehle, geh, dann geht er. Und wenn ich sage, komm, dann kommt er. Und wenn er sagt, tut, dann tut er. Und wenn er das nicht macht, dann kriegt er einen mit dem Schwert über den Ömmel. Ja? Gehen, kommen und tun, das sind Dinge, die wir machen können, wenn wir zu Jesus kommen. Wisst ihr, es ist manchmal nicht leicht, Christ zu sein. Und das muss ich echt zugeben. Es ist stressig oft und schwierig. Und vielleicht ist es echt auch manchmal anstrengend, weil viele das nicht verstehen. Ja? Wenn du wie ich aus einer nicht-christlichen Familie kommst, wo du der einzige Christ bist, ja, dann hast du oft Gespräche an der Backe, die du gar nicht haben willst. Die sind anstrengend, ja, und die machen dich fertig. Ja? Und wenn dann deine Eltern dir sagen, ja Junge, was soll aus dir werden? Willst du hier mal Priester werden? Wir wollen doch Kinder haben. Ja, das sind so Gespräche und da musst du dir das anhören. Ja. Ja. Ja, hier und mach mal lieber was Vernünftiges. Beten kannst du in deiner Freizeit. Ja. Solche Gespräche kriegst du auf Arbeit dann zu hören. Das ist echt schwierig, manchmal als Christ zu leben. Aber genau wie der Hauptmann sagt, geh, komm und tu, so macht das Jesus auch. Und es gibt, ich möchte euch ein bisschen was Praktisches mitgeben. Vielleicht, wenn du sagst, ja, dieser Glaube, diese Macht, die möchte ich erleben. Ich möchte meinem Christsein wirklich vorankommen. Ich möchte was erleben mit Gott, ja. Man kann ja auch Christ sein und irgendwie sich immer brav in die letzte Kirchenreihe setzen und das irgendwie alles so vor sich hin plätschern lassen. Aber wenn du einer bist, der sagst, wow, ich möchte das auch erleben. Ich möchte diese Macht Gottes, ich möchte das erleben und ich möchte selber amazed sein. Ich möchte, dass das Amazing in meinem Leben Realität wird. Dann kann ich dir 3 Punkte mitgeben, ja. Geh, komm und tu. Ja? Gehen. Ja? Gehen. Wenn du in deinem Glauben was erleben willst, dann geh. Dann frag Gott, wo Gott dich haben möchte. Dann mach dich auf den Weg und sag, wow, da gibt es vielleicht was. Ja? Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich versuche es. Ich starte was. Nimm dir vielleicht noch 1, 2 mit. Ja? Mach dich auf den Weg und geh. Nimm dir etwas vor, für Gott zu tun. Ja, wir haben in der Bergpredigt am letzten Impuls gehört, nicht immer nur Herr sagen, ja, sondern auch was tun. Ja. Ein fahrendes Schiff kann gelenkt werden. Nimm dir etwas vor, tu etwas und du wirst erleben, wie Gott das segnet. Er sagt ganz deutlich in seinem Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, geht, macht euch auf den Weg, tut etwas. Jesus sagt auch, komm. Komm zu mir, wenn du Probleme oder Sorgen hast. Wenn du auf dem Weg, den du gehst, an Steine stößt, an Hindernisse, dann wende dich an mich. Du kannst das für dich selber tun, du kannst es auch für andere tun, du kannst auch für andere, auch für Nichtchristen oder sonst was, du kannst Jesus um alles bitten. Es ist, Jesus sagt, wir sollen groß beten. Ja? Und er sagt halt, ja, aber die Bibel sagt uns, ihr bekommt nicht, ja, ihr bekommt nicht das, was ihr euch wünscht, weil ihr nicht darum bittet. Jakobus 4 steht das. In Jeremia 33 steht, ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche, amazinge Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Ja, also, Das habe ich ja mir nicht selber ausgedacht. Das sagt Gott zu uns durch sein Wort. Ja? Hey, aber wenn wir nicht anfangen, darum zu bitten, ja, dann werden wir das nicht erleben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Heilungswunder gesehen. Also ich habe noch nie, das kann ich hier in voller Überzeugung sagen, ich habe noch nie gesehen, wie jemand quasi einfach so, weil jemand gebetet hat oder aus der Entfernung oder ganz plötzlich oder wie auch immer, ist noch nie jemand gesund geworden. Aber ich glaube, seit ich 20 bin, ich bin jetzt 31, werde jetzt 32, bete ich regelmäßig immer mal dafür, dass ich sage, Gott, zeig mir so ein Wunder. Ja? Und bis jetzt hat Gott es nicht gemacht. Aber ich will an diese Kraft glauben. Ich will das sehen. Ich will, dass Gott in meinem Leben etwas macht. Und ich finde, das ist okay, wenn ich darum bete. Ja? Gott sagt, grundsätzlich können wir um alles bitten. Ob er es uns dann gibt, ist immer so eine andere Sache. Aber wenn ich ihn nicht danach frage, dann darf ich mich auch nicht beschweren, dass es nicht eintritt. Ja? Aber wenn ihr also etwas erleben wollt mit Gott, wenn ihr etwas sehen wollt von dieser Macht, dann betet darum. Ja? Gott möchte uns unglaubliche Dinge zeigen. Unglaubliche Dinge. Was das ist, keine Ahnung. Was die gewaltigen und unglaublichen Dinge sind. Aber wenn wir nicht darum bitten, dann würde es nicht passieren. Und der Hauptmann sagt, tu. Dann tut er es. Und Gott sagt, tu auch etwas für mich. Ja? Also wir sollen auch was tun. Ja? Wenn du was tun möchtest, dann sage ich dir, spende für eine Synagoge. Okay. Wenn du nicht für eine Synagoge spenden kannst, dann spende für den Impuls. Und wenn du nicht für den Impuls spenden kannst, dann mach einen Sklaven gesund. Okay. Ist schwierig. Wenn du das auch nicht kannst, dann überleg dir, wo Gott dich haben möchte. Die Bibel steckt voll mit Handlungsmöglichkeiten und Anweisungen und Gott spricht heute in dein Leben. Wenn du zu ihm kommst und mit ihm sprichst, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, dann wird dir auch Gott zeigen, wo du gebraucht wirst. Vielleicht denkst du, du bist nicht würdig dazu. Dann sage ich dir, falsch, denn Gott gibt dir eine Würdigkeit. Vielleicht denkst du, du bist nicht begabt dazu. Dann ist es egal, weil Gott hat die Kraft dazu, dich zu begaben. Vielleicht denkst du, auf dich hört eh niemand. Dann sage ich dir, falsch. Weil wenn Gott durch dich redet, dann hören alle auf dich. Tu etwas, arbeite mit, hilf irgendwo in deiner Gemeinde, ja, in einem Missionswerk. Denk dir was aus oder frag mich, ich kann dir gerne was sagen, wo du helfen kannst. Ja. Jesus möchte nicht nur deine Autorität sein. Er möchte nicht einfach nur jemand sein, der dir moralisch nette Sachen an die Hand gibt, ja, womit man halbwegs irgendwie durchs Leben kommt. Er möchte nicht dein Ratgeber sein. Jesus möchte auch kein Zauberer für dich sein, kein Wundertäter, den du mal irgendwie schnipp, oh Herr, ich habe jetzt hier eine Mathe-Klausur, ich muss jetzt mal hier, ich schaffe das nicht alleine, ich bete mal und das wird schon irgendwie hinhauen. Jesus ist kein Wunschautomat, keine Wunschbox. Das möchte er nicht für dich sein. Jesus möchte für dich die absolute Macht und Autorität sein. Er möchte dir Dinge mitgeben, die dein Leben bereichern. Er möchte dir sagen, so kommst du durchs Leben, so kommt es gut. Und wenn du an deine Grenzen stößt, dann gebe ich dir die Kraft und die Macht und du kannst mich darum bitten, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dein Leben zu verändern. Das möchte Jesus, wenn du ihn lässt. Denn den Demütigen, den gibt Gott Gnade, den Hochmütigen widersteht er. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Herr, du siehst, dass wir als Menschen immer wieder versucht sind, Dinge selbst zu regeln, alles irgendwie in den Griff zu bekommen. Und es gibt so Situationen in unserem Leben und sie gibt es heute Abend hier, sind sie ganz real. Herr, da haben wir keine Kraft und keine Macht. Wir haben keine Autorität. Niemand hört uns zu und diese Situationen gehen einfach nicht weg. Herr, und danke, dass du ein Gott bist, der an einer Beziehung zu uns interessiert ist, der nicht Sklaven haben möchte, die irgendwas für ihn tun, sondern gegenüber. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir mit allen Wünschen, die wir haben, seien sie banal oder seien sie groß, seien sie unvorstellbar, Herr, für dich sind das keine Probleme. Danke, dass wir etwas tun dürfen für dich, dass du uns für würdig erachtest. Herr, diese Würdigkeit, die haben wir uns nicht verdient. Wir sind nicht gut und wir sind nicht fleißig. Herr, du hast sie uns geschenkt aus Gnade. Danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tun kann, der mächtig ist, der alle Autorität hat, Herr. Danke, dass du die Autorität und die Macht in unserem Leben sein willst. Danke, lieber Herr. Amen.